Ja, vielen Dank, Peter, für die guten Worte. Das ist schön, das so zu hören und die Ermutigung zu bekommen, auch von Menschen, die in Gemeinde stehen, die in Verantwortung stehen und die bereit sind, auch was zu bewegen und zu sagen, jawohl, wir sind hier in einer Region, wir sind gemeinsam, wir stehen nicht alleine, wir machen nicht unser Ding hier, sondern wir wollen wirklich, dass in dieser Region Göppingen, im ganzen Landkreis Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und dazu braucht es nicht nur eine Gemeinde, dazu braucht es viele Gemeinden. Und ich glaube, zumindest so wie ich Jürgen kenne, dass er da sicherlich mit mir einer Meinung ist, wenn wir sagen, hey, wir brauchen nicht nur in Albershausen und Göppingen eine Gemeinde, da kann auch in Schlierbach was entstehen und da kann auch was in Maitis entstehen und wir können Gemeinden gründen in allen möglichen Ortschaften hier in diesem Landkreis, weil Menschen zu Jesus kommen und weil Menschen Jesus brauchen. Und ich bin gerne hier bei euch und ich freue mich, das zu sehen, wie ihr auch als Gemeinde vorangeht. Ich habe die Tage bei Olli bei Facebook gesehen, das Bild hier aus der Gemeinde mit der neuen Bühne hier vorne und ich habe gesagt, wow, eine Gemeinde, die vorangeht, bin heute Morgen reingekommen und Jürgen hat gesagt, na, es ist nicht ganz so optimal, wir werden da noch mal weiter dran arbeiten und das freut mich, weil es ein Zeichen dafür ist, dass ihr als Gemeinde sagt, wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht das tun, was wir schon immer getan haben, sondern wir wollen wirklich Raum schaffen und Raum geben, dass das Evangelium auf möglichst gute Art und Weise weitergegeben kann. Denn sind wir ehrlich, die Botschaft hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert, aber die Verpackung, wie wir die Botschaft transportieren, die hat sich verändert und die muss sich auch immer wieder verändern. 1890 gab es irgendwie ein cleveres Köpfchen in Bad Cannstatt und in Winnenden zwei Männer, die gesagt haben, wir wollen, dass Menschen nicht mehr mit der Pferdekutsche unterwegs sind, sondern wir bauen irgendwas mit einem Motor und vier Rädern dran. Und sie haben damals dann Daimler-Benz gegründet oder ich weiß nicht, wie es damals genau hieß, aber ihre Vision ist nach über 130 Jahren immer noch die gleichen. Mercedes-Benz, Daimler baut immer noch die besten Autos der Welt, oder? Es wäre ein kräftiges Amen angepasst. Ja, es sind Autos, die sich vielleicht nicht jeder leisten kann, aber nach 130 Jahren bauen sie immer noch Autos. Sie sind nicht umgestiegen und machen irgendwas anderes, sondern sie wollen Menschen bewegen von A nach B mit so einem Ding, mit einem Motor und vier Rädern dran. Und egal, was die Zukunft bringt, sie werden das auch weiterhin tun. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir das Evangelium, das, was Jesus uns gegeben hat, diese Rettung, dass er in diese Welt gekommen ist, das Reich Gottes auszubreiten, diese Botschaft ist immer noch die gleiche, aber die Verpackung darf sich ändern. Und ich bin von Herzen dankbar, dass ich nicht mehr in so einer Kutsche fahren darf, wie sie 1900 auf den Straßen war. Ich freue mich, wenn ich auf der Autobahn mal auch mit 220 fahren kann. Das macht mir persönlich Spaß. Und genauso dürfen wir als Gemeinde auch vorangehen und immer wieder Neues ausprobieren. Und ich freue mich auch auf all das, was wir hier auch als Gemeinden noch miteinander erleben werden in dieser Region. Es ist so gut. Und wir stehen jetzt kurz vor Ostern. Das Osterfest steht fest im Kalender drin. Und für die einen ist Ostern so der Tag oder die Zeit, wo man mit 4 Tagen 10 Tage frei macht. Aber wir können Ostern nicht nur passiv an uns vorbeirauschen lassen und sagen, okay, das war jetzt irgendwie da, wie es auch Weihnachten gibt und wie es irgendwelche anderen Neujahr gibt und solche Geschichten. Sondern wir können Ostern zu etwas machen, was ganz persönlich ist. Und ich habe für mich heute die Predigt überschrieben mit dem Titel »Mein Ostern«, damit Ostern nicht nur irgendwie ein Fest ist, das wir feiern, sondern etwas ist, was uns persönlich betrifft. Das ist mir wichtig für heute Morgen, dass es darum geht, dass das, was an Ostern und in der Osterzeit passiert ist, dass es zu meinem ganz persönlichen Erlebnis wird. Und ich glaube, dass in dieser Osterzeit, in dieser Zeit kurz bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, dass in dieser Zeit haben sich viele Dinge ereignet, die es sich lohnt anzuschauen und dass wir diese Dinge, die damals passiert sind, hineinholen in unsere Zeiten, dass wir sie zu etwas Persönlichem machen, zu etwas machen, was mich ganz direkt betrifft in meinem Alltag und in meinem Leben. Und heute Morgen geht es mir um eine ganz spezielle Begebenheit, die ein paar Tage vor Ostern passiert ist, die vor allem für diejenigen, die echte Schwaben sind. Darf ich mal kurz fragen, wer ist ein echter Schwaben? Ja, Jürgen. Es gibt ein paar, ja. Es ist eine Begebenheit, die sicherlich die ganz echten Schwaben unter uns ansprechen wird, denn ich bin der Überzeugung, dass wir in dieser Geschichte sehen, dass Jesus auch ein Schwabe war. Oder wenn nicht direkt ein Schwabe, zumindest jemand, der grundlegend etwas hineingelegt hat in die schwäbische Kultur. Und ihr werdet gleich merken, um was es geht und woher das auch alles kommt, was euch als echter Schwabe so tief in eurem Inneren bewegt. Jetzt seid ihr neugierig, oder? Zumindest die Schwaben. Es geht darum, eine Tugend, die jeder Schwabe von klein auf mit der Muttermilch aussaugt. Es geht um unsere schwäbische Kehrwoche. Und meine Predigt heute Morgen heißt nicht nur mein Ostern, sondern auch meine Kehrwoche. Denn wir lesen in den Evangelien, dass Jesus so eine richtig große Putzete veranstaltet hat. Und dabei ging es ihm nicht darum, Nazareth vom Müll zu befreien oder Jerusalem auf Hochglanz zu polieren. Es geht darum, dass wir in allen vier Evangelien lesen, dass Jesus den Tempel reinigte. Und ich meine nicht mal, die Geburt Jesu wird in allen vier Evangelien dargestellt. Wir lesen sie bei Matthäus, wir lesen sie bei Lukas, wir lesen sie nicht bei Johannes. In Johannes war Jesus einfach da. Aber in allen vier Evangelien, bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, lesen wir davon, wie Jesus den Tempel reinigte. Und ich möchte heute Morgen einfach das, was Jesus hier getan hat, was wir in der Bibel sehen und was wir in der Bibel lesen, mit euch teilen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, die ersten, oder ab Vers 13 bis Vers 17. Eine Bibel dabei hat, ihr könnt gerne mit aufschlagen. Und weil ich weiß, dass in den Gemeinden viele Menschen sitzen, die keine Bibel dabei haben, hier ist der Text. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und trieb sie mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß deren Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Und seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Wir lesen hier einen recht ungewöhnlichen Text. Ich meine, vielleicht hat dich schon mal die Frage beschäftigt, was würde Jesus jetzt tun? Denk immer dran, Tische umschmeißen und eine Peitsche basteln ist eine Option. Aber mal im Ernst, wenn ich den Text lese, dann drängt sich für mich die Frage auf, was ist hier los mit dem lieben Herrn Jesus? Ich meine, Jesus, bei seiner Taufe, auf den eine Taube herabkam. Tauben sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders wilde Tiere sind. Der sich der Ausgegrenzten angenommen hat, eine stadtbekannte Sünderin, ihr das überfließende Leben verheißt. Jesus bastelt sich eine Peitsche aus Stricken. Ich meine, es gibt so diese Menschen in Gemeinden, die so ein bisschen zu der Haut-drauf-Fraktion gehören und die sagen, jawohl, man muss auch mal auf den Tisch schlagen, man muss auch mal alles reinmachen hier. Ich meine, ich bin froh darüber zu lesen, dass Jesus diese Peitsche nicht benutzte. Ich meine, das Argument ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ein klein wenig werde ich in dieser Vermutung bestärkt, wenn ich sehe, dass Jesus die Tische der Geldwechsler umgestoßen hat, aber nicht die Tische der Taubenverkäufer, sondern denen gesagt hat, nehmt die Käfige und tragt sie raus. Also er schien seine Fassung nicht ganz verloren zu haben. Aber was ist hier los mit Jesus? Mit der personifizierten Liebe. Er, der in allem versucht wurde wie wir, nur ohne Sünde. Der auf Menschen einging, der sie nicht verurteilte, der nicht von oben herabkam. Was war hier los? Und wir sehen das in diesem letzten Vers, in Vers 17, wenn wir seine Jünger anschauen, was ihnen dabei durch den Kopf ging, als sie Jesus sahen. Ihnen fiel diese Schriftstelle ein: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Und die Jünger sahen, dass Jesus hier nicht einfach nur austickt, dass er nicht irgendwie einen schlechten Tag hat, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, sondern sie entdecken bei Jesus, dass er einen Eifer hat, einen verzehrenden Eifer. Und ein verzehrender Eifer ist etwas, was dich vollkommen ergreift, was dich in Beschlag nimmt. Nicht in einem sündhaften Sinn, das sich gehen lassen, aber in einem Sinn, dass es dich mit Haut und Haaren packt, wenn du so einen Eifer hast. Und was ist der Punkt? Was ist das, was Jesus hier gepackt hat, was ihn dazu getrieben hat, das zu tun, was er getan hat? Und lass mich das vielleicht so sagen, ihr Lieben, wenn wir diese Geschichte lesen, dann geht es nicht darum, dass Jesus hier etwas Sünde beim Namen nennen will. Es geht nicht darum, dass Jesus hier auf Lug und Betrug aufmerksam machen wollte oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass die Juden im Tempel etwas taten, was sie nicht hätten tun dürfen. Um zu verstehen, was hier passierte, lasst uns mal eintauchen in die damalige Zeit. Wir reden von einer Zeit, in der es bei den Juden eine nationale Religion gab. Es gab keine lokalen Gemeinden, wie wir das heute haben. Es gab seit der babylonischen Gefangenschaft Synagogen in jedem Kaff, in jedem Dorf. Das ist keine Frage, das war schön und gut. Aber für die Juden war klar, das Heiligtum ist der Tempel und der Tempel steht in Jerusalem. Und wenn du ein frommer Jude der damaligen Zeit warst, dann wusstest du, dass du, wenn es irgendwie möglich ist, einmal im Jahr zumindest zum Tempel pilgern solltest, um dort Gottesdienst zu feiern. Denn alles, was in der Synagoge stattfand, bei dir vor Ort, das war nur ein Teil des großen Ganzen, das war aber nicht das große Ganze. Wenn du das große Ganze, wenn du Yahweh, deinem Gott begegnen wolltest, musstest du von dem Ort, an dem du gelebt hast, in den Tempel gehen. Und damals wie heute war es so, dass die Mehrheit der Juden nicht in Israel lebte. Diese Juden pilgerten deshalb aus aller Welt regelmäßig in den Tempel, um ihren Gott zu feiern, um Gott anzubeten, um Yahweh anzubeten. Und wenn du jetzt in dieser Religion stehst und lebst, dann weißt du, Yahweh anzubeten ist jetzt nicht irgendwas Unwichtiges. Und um das richtig tun zu können, musst du auch ein Opfer bringen. Du hast ein Rind gebracht, du hast ein Schaf gebracht. Wenn du nicht viel Geld hattest, dann hast du eine Turteltaube gebracht. Aber du musstest etwas bringen. Und jetzt komm mal aus der damaligen Zeit, aus Ägypten, aus Griechenland, wo auch immer her, nach Jerusalem. Ich meine, selbst heute so ein Rind, so ein Schaf in ein Flugzeug zu verfrachten, das ist nicht ganz so einfach. Das geht nicht als Handgepäck. Damals war es nicht besser. Ich meine, treib mal so ein Tier aus Ägypten, diese ganze Strecke, 240, 50 Kilometer, wo auch immer du dann herkommst, vor dir her, bis du dann am Ende dort bist. Selbst für die Juden, die in Israel lebten, aus Galiläa, ich meine, Israel ist nicht so groß wie ungefähr unser Bundesland Hessen. Aber leg doch mal diese 120 Kilometer zu Fuß zurück mit einer Taube und in der Hoffnung, dass sie nicht wegfliegt. Und wenn du das jetzt vor Augen hältst, dann macht es doch nur allen Sinn der Welt, dass diese Menschen, die von weit her kamen, dass sie die Möglichkeit hatten, Opfertiere im Tempel zu kaufen. Was soll man denn da dagegen haben? Du hast vielleicht zu Hause ein Schaf und du verkaufst es. Und dann gehst du mit dem Geld, das du hast, nach Jerusalem, ist ja auch viel einfacher zu transportieren, nach Jerusalem, gehst in den Tempel und kaufst dir dort ein Schaf, um es deinem Gott zu opfern. Das ist doch nicht nur praktisch, das ist auch im Sinne des Tierschutzes. Das, was hier passiert, ist, was spricht denn dagegen, das zu tun? Oder auch das Geld. Ich meine, du kommst von Rom nach Jerusalem und was ist auf deinem Geld drauf, das du hast? Das Bild des Kaisers. Eines Mannes, der von sich sagt, dass er Gott ist. Und jetzt willst du dieses Geld geben, um deinem Gott ein Opfer zu bringen? Das, ich meine, da brauchst du überhaupt nicht irgendwie überlegen, dass du Yahweh noch erleben kannst, wenn du ihn anbetest mit dem Bild eines Menschen, der sich für Gott hält. Was spricht denn dagegen, dass du dein Geld dort vor Ort wechseln kannst, in das einheimische Geld, in das Tempelgeld, dass du dann Gott darbringen kannst als ein Opfer? Das macht doch nur allen Sinn der Welt. Und vor allem eben all diese Dinge waren nicht verboten. Es gab kein Gesetz, das besagt hat, du darfst im Tempel nichts verkaufen. Warum regt sich Jesus hier so auf? Er sagt, ihr habt aus dem Haus meines Vaters ein Kaufhaus gemacht. In Matthäus heißt es sogar, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Oder ich übersetze es mal auf eine etwas andere Weise in unsere heutige Zeit. Jesus sagt hier, ihr habt im Haus meines Vaters Dinge zum Mittelpunkt gemacht, die nicht in den Mittelpunkt gehören. Es geht nicht darum, dass diese Dinge grundsätzlich falsch waren. Der Punkt für Jesus war, dass dieser Dienst an den im Ausland lebenden Juden, dass er zu einer Geschäftemacherei wurde. Der Mittelpunkt des Tempeldienstes war auf einmal Business zu betreiben, Geld zu wechseln, Tiere bereitzustellen. Das war nicht ein Dienst an den Pilgern, das war ein Geschäftsmodell. Und da hatte sich etwas verselbstständigt. Und damit wurde es für Jesus zu etwas, wo er gesagt hat, das ist was, das muss mal rausfliegen, zumindest für eine Zeit. Und deshalb, wenn wir diese Geschichte lesen, dann geht es nicht um deine persönliche Sünden, dass Jesus zu dir kommen möchte und bei dir mal einen groß reinen Putzel machen möchte, so Kehrwoche, mal alles raus, was irgendwie Sünde und diese Dinge anzusprechen. Nein, Jesus geht es um etwas anderes. Er will hier zeigen, wenn er kommt in dein Leben, dann will er sehen, was sind bei dir deine Prioritäten. Dann will er dir helfen, dass du dir die Prioritäten, deine Prioritäten richtig setzen kannst. Dass Dinge, die für sich genommen vielleicht gar nicht so schlecht sind, dass du diese Dinge vielleicht mal aus deinem Leben hinausnimmst, dass sie zumindest mal für eine Zeit hinausfliegen, damit das Eigentliche wieder zum Eigentlichen werden kann. Dass wir mal innehalten und uns fragen, was ist eigentlich im Zentrum unserer Gemeinde? Was ist eigentlich im Zentrum unserer Gottesdienste? Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal eine Pause machen und unsere Prioritäten überprüfen, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Tun wir als Gemeinde das, wozu Gott uns in diese Stadt gesetzt hat? Tue ich das, wozu Gott mich in die Gemeinde gesetzt hat? Ist unser Gottesdienst das, was er eigentlich sein sollte, ein Ort, an dem wir Gott begegnen, wo wir ihn feiern und unsere Liebe zu unserem Glauben zum Ausdruck bringen? Oder bin ich vielleicht auch zu einem Konsument geworden? Ist Gottesdienst für mich ein Geschäftsmodell? Ich komme mit den Sorgen meines Alltags und ich tausche sie hier ein, um ein bisschen Kraft zu bekommen, um die nächste Woche wieder zu überleben. Mache ich meinen Dienst für Gott, ob in der Gemeinde oder anderswo, weniger für Gott als mehr für mich selbst? Das, was wir bei Jesus sehen, ist, dass es manchmal nicht verkehrt ist, wenn wir liebgewordene Dinge aus unserem Kalender streichen. Warum? Weil sie falsch sind? Nein. Weil etwas dagegen spricht? Nein. Sondern es geht darum zu prüfen, ob wir Dinge in unserem Leben haben, die sich verselbstständigt haben. Ob uns vielleicht Dinge wichtig geworden sind und wir Dinge ins Zentrum genommen haben, die aber nicht ins Zentrum gehören. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und das ist der Punkt, wo es immer wieder gut ist, ob du Schwabe bist oder nicht. Von Zeit zu Zeit mal eine Kehrwoche zu machen. Ein Freund von mir ist Pastor und war in einer Gemeinde und hat dort in dieser Gemeinde, er hat ein großes Herz für Lobpreis und sie haben als Gemeinde über Lobpreis gesprochen und Gott hat aufgezeigt, dass in dieser Gemeinde der Lobpreis den falschen Stellenwert eingenommen hat. Dass der Lobpreis keine Zeit der Anbetung mehr war, sondern mehr sowas wie eine musikalische Inszenierung. Da stehen die Leute und die haben Spaß an ihren Instrumenten und am Spielen und an all diesen Dingen. Und es war ja eine Zeit des Liedersingens und wo man Musik gehört hat und all das, aber Gott stand nicht mehr im Zentrum. Und er hat damals mit seiner Gemeinde, sie haben ein Experiment gemacht und sie haben 3-4 Monate lang den kompletten Lobpreis aus dem Gottesdienst rausgenommen. Kein Instrument mehr auf der Bühne gehabt. A cappella gesungen. Kann man das? Darf man das? Gottesdienst ohne Band, funktioniert das überhaupt? Da geht doch die Hälfte aus der Gemeinde. Aber nicht nur als Gemeinde, sondern eben auch persönlich. Kein Mensch hat irgendetwas dagegen, wenn du Karriere machst. Wenn du Spaß hast an deinem Job. Wenn du dir ein Häuschen kaufst oder selber eins baust. Wenn du ein Hobby hast, das du mit Freude betreibst, deine Familie über alles liebst. Das sind alles wunderbare Sachen. Aber trotzdem gibt es von Zeit zu Zeit mal diesen Moment, wo wir sie auf die Waagschale legen müssen, wo wir überprüfen müssen, müssen wir hier vielleicht etwas ändern? Müssen wir unsere Prioritäten neu setzen? Müssen Dinge einfach immer wieder mal, zumindest für einen Moment mal rausfliegen? Warum? Weil Jesus uns hier zeigt, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird Gemeinde kraftlos. Kraftlosigkeit in unseren Gemeinden, das ist zumindest meine Beobachtung, liegt nicht so sehr daran, dass in Gemeinden die falschen Dinge getan werden, sondern dass wir die richtigen Dinge tun, aber mit der falschen Priorität. Es geht nicht darum, dass Dinge an sich falsch sind, sondern dass wir die Hauptsache nicht mehr zur Hauptsache machen. Und das ist das, was Jesus uns hier zeigt. Das ist das, was seinen Jüngern bewusst wird, als sie Jesus ansehen. Und wir lesen das in diesem Text in Johannes 2, dass die Jünger Jesus sehen und dass sie an diesen Vers denken, dass er Eifer für das Haus Gottes hat. Und das ist das, was Jesus antreibt und das ist das, was für ihn ins Zentrum gehört. Eifer für sein Haus, Eifer für das Haus Gottes, Eifer für das Haus seines Vaters. Der Traum Jesu ist, dass Gemeinde ist, was sie wird. Dafür ist er gekommen und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Denn für den Juden der damaligen Zeit war völlig klar, Liebe zu Gott, Liebe zu Yahweh heißt, Liebe zum Tempel zu haben. Wer Yahweh liebt, der pilgert nach Jerusalem zum Tempel. Und Eifer für Gottes Haus im Neuen Testament, ganz seriös übertragen, heißt nichts anderes als Eifer zu haben für Gemeinde. Eifer zu haben für meine Schwestern und Brüder in der Gemeinde, da wo Gott mich hingestellt hat. Dass Gemeinde nicht der Ort ist, an den ich am Sonntagmorgen gehe, sondern ein Ort ist, der mehr ist als das. Dass Gemeinde Familie ist, wurde heute schon ein paar Mal so betont. Dass Gemeinde mehr ist. Dass Gemeinde ist das Haus Gottes. Und Petrus beschreibt das einige Jahre später in seinem Brief und schreibt an die Christen und sagt, lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Er vergleicht uns als Christen mit dem Tempel. Und er sagt, hier, in dieser Zeit, durch Jesus Christus, sein Tod und seine Auferstehung, ist es nicht mehr der Tempel, der das Zentrum unseres Glaubens bildet, sondern ist etwas anderes im Zentrum. Nicht mehr der Tempel in Jerusalem ist das Entscheidende, sondern der Tempel, das seid ihr, das sind wir, alle zusammen. Wir sind der Tempel Gottes, als Gemeinde, das Haus Gottes. Denn wir sehen, dass Gott kein Haus mehr aus toten Steinen will, sondern dass er sich selbst ein Haus baut, aufgebaut aus lebendigen Steinen. Und genau dazu fordert er uns auf. Lasst uns als lebendige Steine mit einbauen in dieses Haus. Gott will in seinem Haus keine Sklaven haben. Er will nicht, dass da irgendwelche Menschen sind, weil sie halt müssen. Er fordert uns vielmehr auf, dass wir lebendige Steine sein sollen. Und Kehrwoche zu machen, heißt nicht, dass wir jetzt Menschen rausschmeißen, sondern dass wir nach dem Vorbild Jesu Eifer haben für Gemeinde. Er will dich und er will mich, und zwar ganz persönlich, und wünscht sich nichts mehr, dass wir gemeinsam teilverbindlich sind in einer Gemeinde, dass wir uns einbauen lassen. Stell dir mal vor, da gibt es einen Stein, der ist so lebendig, dass der irgendwann mal sagt, ach, das ist zwar nett hier, aber ich gehe jetzt mal woanders hin. Was passiert mit deinem Haus, wenn deine Ziegel im Keller beschließen, sie möchten jetzt gern mal ein bisschen mehr ans Tageslicht kommen? Sie möchten auch mal raussehen in diese schöne, weite Welt. Da wirst du ziemlich schnell Probleme haben, wenn dein Keller sich auflöst. Eifer zu haben für seine Gemeinde, nicht weil ich muss, sondern weil Jesus derjenige ist, der Gemeinde gesetzt hat, als ein Ort des Miteinanders und des Füreinanders. Als ein Ort, an dem wir einander dienen, einander lieben. Gemeinde ist der Ort, an dem Gott sich wünscht, dass du heil wirst. Dass du Heilung erleben darfst. Wo du spürst, dass du nicht alleine an dieser Welt bist. Wo du merkst, dass du nicht ein Vollversager bist oder was auch immer du sonst so mit dir rumträgst, sondern erlebst, dass Gott dich wertschätzt, dass du ein Teil bist, ein wichtiger Teil bist. Du gehörst dazu. Du bist wichtig und dein Platz ist wichtig, an dem Gott dich stellt. Gemeinde ist vielleicht auch manches Mal der Ort, an dem wir erleben, dass die Welt sich nicht nur um mich dreht. Aber Gemeinde ist auf jeden Fall der Ort, an dem Menschen Hilfe bekommen, die Hilfe brauchen. Wo du sein kannst, wie du bist. Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen dürfen, auch mal was auszuhalten. Das ist der Plan Gottes einfach für Gemeinde. Das ist das, wofür Jesus eifert. Sein Traum ist, dass Gemeinde wird, was sie ist. Nicht, weil wir alle perfekt sind. Ich bin's nicht und ich vermute, der ein oder andere von euch auch nicht. Vielleicht ein paar sind perfekt, aber alle anderen nicht. Und deswegen sind wir hier miteinander trotzdem als Unperfekte unterwegs. Gemeinde ist der Ort, wo wir uns einander in Liebe und Annahme begegnen. Eine Liebe, die auch ankommt beim anderen. Wo wir Dinge nicht einfach nur lieb meinen, sondern dass wir darauf achten, dass die Liebe tatsächlich auch beim anderen ankommt. Was meine ich damit? In Gemeinden gibt es manches Mal, also zumindest bei uns ist das so, so Knuddelbären. Menschen, die einfach alles und jeden in den Arm nehmen. Ja? Wenn du nicht aufpasst, die umarmen auch den Mikroständer. Wie schön, dass es solche Menschen gibt, die ihre Liebe und ihre Annahme teilen mit anderen und die andere gerne in den Arm nehmen. Überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Tu das, wenn du so ein Typ bist, einfach weiter. Das ist eine gute Geschichte. Aber ganz ehrlich, wenn du versuchst, mir deine Liebe darin zu zeigen, dass du mich permanent in den Arm nimmst, dann werde ich mich nicht besonders geliebt fühlen von dir. weil mir das ein bisschen zu nah ist. Das ist so ein bisschen touchy. Das ist so nicht ganz mein Stil. Das kannst du nicht wissen. Und deswegen kann ich es aushalten. Aber du kannst es rausfinden, weil du feststellen wirst, wenn du das immer wieder versuchst bei mir, ich werde auf Abstand gehen. Und das ist der Punkt, um den es geht, dass wir einander kennenlernen. Und dass wir lernen, Liebe zu schenken, die beim anderen ankommt. Und der eine braucht eine Umarmung und den darfst du in den Arm nehmen und knuddeln, bis der Arzt kommt. Und wenn du nicht der Knuddeltyp bist, dann darfst du dich auch mal überwinden, weil du merkst, der braucht jetzt einfach diese Umarmung. Aber es gibt auch diese anderen Punkte, wo wir einfach wissen und merken, hey, da ist vielleicht ein bisschen mehr Abstand notwendig. Der braucht vielleicht ein Wort der Ermutigung. Ich meine, wie ging Jesus mit den Menschen um? Was sagt er der Sünderin, die in Ehebruch noch und nöcher gelebt hat? Er sagt dir gar nichts. Er sagt dir, hey, komm zu mir und darin findest du das Leben. Und was sagt er dem anderen, den Pharisäern? Weichet von mir, Otternbrut und Schlangengezücht. Ja, Jesus geht mit Menschen sehr individuell um. Und der eine braucht es vielleicht ein bisschen härter, dem muss man das mal direkt sagen, aber der andere, der braucht es ganz butterweich. Das ist Liebe, die ankommt. Jesus hat auf jeden einzelnen Menschen so reagiert, wie er es vertragen konnte und wie er es annehmen konnte. Und das ist das, was wir als Gemeinde lernen dürfen. Und was Jesus hier zeigt, ist, dass er Eifer hat für sein Haus, für Gemeinde, dass Gemeinde etwas Heiliges ist und dass ihm Gemeinde wichtig ist. Und wir dürfen das lernen und sehen von Jesus und an seinem Vorbild, das auch zu etwas für unserem Leben machen, dass wir Gemeinde eine Priorität geben. Und dass wir Eifer bekommen für sein Haus. Dass am 14. nicht nur Fische angeln und ausnehmen dran ist. Das ist cool, das macht Spaß, habe ich auch Riesenfreude dran. Aber bevor ich die Fische aus dem Teich hole, tauche ich vorher einen Lappen in den Eimer und fange an, die Gemeinde zu putzen. Warum? Weil es sein Haus ist. Und er hat Eifer für sein Haus. Und ich gehöre zu seinem Haus. Und als lebendiger Stein lasse ich mich einbauen. Und ich komme nicht nur alle 3 Wochen regelmäßig, sondern ich bin da, wenn ich da bin. Und wenn ich krank bin, dann überlege ich mir, wie viele Menschen stecke ich an. Und wenn es weniger als 3 sind, komme ich trotzdem. Dass wir Eifer haben und füreinander einstehen. Im Gebet, Frank hat es gesagt, hey, komm, lasst uns beten für die Ältestenklausur, die hier stattfindet. Das ist eine gute Geschichte. Dass wir einstehen füreinander, dass wir Interesse haben aneinander, nicht nur am Sonntagmorgen und beim Kaffee danach, sondern auch dazwischen, dass wir füreinander einstehen und nicht nur, wenn der Pastor seine Tante verliert, sondern egal, um wen es geht, dass wir einander wertschätzen, unabhängig eines Titels, unabhängig der Position, unabhängig seines Sitzplatzes, auch wenn er dort sitzt, wo ich eigentlich immer sitze, dann liebe ich ihn trotzdem. Das ist das, was Jesus zeigt, Eifer zu haben für sein Haus. Und wir sehen ein zweites. Und wenn wir Matthäus aufschlagen, dann lesen wir dort, dass Jesus selber etwas sagt. Er sagt nämlich zu den Geldwechslern und den Händlern, habt ihr nie gelesen, dass mein Haus ein Haus des Gebets sein soll? Jesus hat Eifer für Gemeinde, aber Jesus hat noch einen anderen Eifer, nämlich Eifer für geistliches Leben. Ein Eifer dafür, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem Gebet im Zentrum steht, an dem angebetet wird, an dem wir nicht nur ein frommes Hobby pflegen, sondern geistliches Leben sich ausbreitet. Dass Gemeinde nicht nur ein Ort von Veranstaltung ist, nicht nur ein Ort, wo man die Kinder hinschickt und wo ich zum Seniorentreff gehen kann und dies und tun kann und so wie andere halt ihren Hasenzüchterverein haben und dorthin gehen und dort ihre Hockete haben, so ist halt Gemeinde einfach für mich so eine Art frommer Hasenzüchterverein, ein Hobby. Nein, Gemeinde ist ein Ort geistlichen Lebens und Jesus möchte, dass ich Eifer habe für geistliches Leben. Und wieder, nicht, weil all die anderen Dinge, die ich tue, so falsch sind, sollen wir Kehrwoche machen, sondern immer wieder überprüfen, warum tue ich die Dinge Rangerarbeit. Ich kann mich da wunderbar drin erfüllen lassen und es gibt so viele geniale Dinge, die ich tun kann als Ranger. Und ich kann das alles tun ohne Jesus. Und dann ist es Zeit für eine Kehrwoche mal groß reine zu machen. Und das eigentlich wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Mit dem Fichtenmoped durch den Wald zu gehen und die Bäume umzulegen und Holz zu machen, das macht richtig Laune. Das ist, auch wenn du dann mal aus Versehen größere Bäume fällst oder so, das hat was. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht um geistliches Leben. Und in Lukas lesen wir nämlich, was anschließend passiert. Wo geistliches Leben stattfindet, lesen wir, dass Jesus anschließend täglich im Tempel lehrte. Das gehört dazu. Geistliches Leben, dass wir uns um das Wort Gottes versammeln, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass die Bibel nicht eines von vielen Büchern ist, sondern dass die Bibel die Quelle der Offenbarung Gottes für uns ist. Dass wir der Bibel und dem Wort Gottes Raum geben in unserer Mitte. Nicht nach dem Gesetz, eine Stunde lang jeden Tag sollst du dir deine Zeit nehmen zum Bibellesen und zum Beten. Darum geht es nicht. Es geht darum, es einzubeziehen auf eine natürliche Art und Weise, dass geistliches Leben stattfindet. Dass du dir Zeit nimmst, an 5 Tagen die Woche einfach mal für 15 Minuten dich hinzusetzen, mit der Bibel in der Hand, mit dem einfachen Gebet zu sagen, Herr, sprich du durch dein Wort zu mir, um darin zu erleben, wie geistliches Leben sich in dir formt und Dinge sich verändern. Wir haben es als Gemeinde uns in dieser Osterzeit vorgenommen. Wir verschicken 3 Wochen lang jeden Tag eine E-Mail, eine Ermutigung mit einer kurzen Bibelstelle aus der Passionsgeschichte, mit einem kleinen Impuls dazu, um zu ermutigen, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Bibel nicht nur dann zu lesen, wenn ich irgendwo eine Andacht vorbereiten muss oder irgendjemand anderem erklären muss, warum er gerade etwas tut, was er nicht tun sollte, sondern dass ich die Bibel lese für mich. Und dass sie für mich zu einer Quelle von Inspiration wird, zu einer Quelle der Offenbarung Gottes. Wie Jürgen vorhin gesagt hat, auch wenn jetzt hier Dinge passieren, die nicht gut sind, Gott ist trotzdem gut. Und ich glaube an ihn, dass er trotzdem gut ist, unabhängig von dem, was ich drumherum erlebe. Warum? Weil sein Wort die Offenbarung für mich ist. Und ich halte daran fest und ich erlebe es. Geistliches Leben findet statt, wo wir uns mit diesem Wort auseinandersetzen, wo wir uns fragen, was bedeutet das und was ist, wenn ich das lese, der nächste Schritt für mich. Und du wirst es nicht jedes Mal erleben, aber ich glaube, wenn du dich so mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, du wirst es erleben, dass das Wort Gottes dich prägt und verändert. Und ich habe auch für uns in der Gemeinde, wir haben beschlossen, dass in unseren Hauskreisen und Kleingruppen, dass es nicht mehr darum geht, dass du Tee und Kekse auf den Tisch stellst und noch eine Andacht vorbereitest oder so eine zweite Predigt unter der Woche oder ähnliche Dinge, sondern für uns steht im Zentrum die Frage, was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Denn wenn du diese Frage ganz praktisch beantwortest, dann verändert sich dein Leben. Du kannst sonntags in den Gottesdienst gehen und eine Predigt hören. Du kannst am Dienstag in den Hauskreis gehen und eine Predigt hören. Und dann dir vielleicht noch eine am Freitag per Podcast runterladen. Es wird dein Leben nicht ein Stückchen weit verändern, wenn du nicht dir die Frage stellst, was ist mein nächster Schritt, den ich jetzt gehen soll? Und was mich inspiriert hat, war eine Kleingruppe aus Chicago, die zusammensaßen und die sich überlegt haben, was ist unser nächster Schritt als Kleingruppe? Was wollen wir tun? Und sie haben sich darüber Gedanken gemacht und haben festgestellt, dass in ihrer Stadt unglaublich viele Menschen, wenn du ihnen am Morgen begegnest, auf dem Weg zur Arbeit oder sowas, die Menschen, vielleicht hast du das schon mal beobachtet, dann haben so diesen Blick auf den Boden. Ja, man schaut sich nicht an, ich könnte ja jemanden sehen, dann müsste ich dem noch Grüß Gott sagen oder sowas, sondern man schaut auf den Boden und läuft so vor sich her. Und sie haben sich gesagt, hey, Gott ist derjenige, der uns ermutigt. Gott ist derjenige, der uns Leben schenken möchte. Gott ist derjenige, der unser Leben reich macht, der uns ermutigt, der uns Mut zuspricht, der uns nach vorne bringen will, der einen Plan hat für uns. Aber wie können wir das diesen Menschen bringen? Mit der Gitarre hinstellen, ein paar Lieder singen, mit dem Traktat in der Hand und die Leute an, ey, die wollen mit niemandem reden. Die gucken schon mit Absicht auf den Boden. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben sich Kreide gekauft. Sie haben begonnen, auf den Straßen, auf den Bürgersteigen, wo sie gelebt haben, Worte der Ermutigung auf den Boden zu schreiben. Schön gemalt und bunt. Worte von, du bist wertvoll. Worte von, tolle Sprüche, die ermutigen, die was Positives freisetzen, Bibelverse. Sie haben dann das Ganze, weil das ja ein bisschen in unserer heutigen Zeit, wir dürfen ja mit der Zeit gehen, mit einem Hashtag versehen und ich weiß schon nicht mehr, was sie da hingeschrieben haben, aber das heißt, wenn du das gelesen hast und wenn du jetzt über Wochen hinweg immer wieder an diesen Sprüchen vorbeikommst, die werden vom Regen weggewaschen, die verschwinden wieder, dann taucht was Neues auf und dir begegnet das immer wieder. Und es ist nachweisbar, dass die Menschen über diesen Hashtag herausgefunden haben, woher kommt das Ganze und noch mehr gesehen haben, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und so auf den Weg sich gemacht haben, in Gemeinde zu gehen, weil sie gemerkt haben, hier diese Ermutigung, das tut mir so gut, das jeden Morgen zu lesen, da will ich mal vorbeischauen. Und am Ende sind Menschen getauft worden deswegen, weil sie auf dem Boden in Kreide eine Schrift gesehen haben. Und diese Kreide auf dem Boden war deswegen da, weil Menschen sich überlegt haben, was ist mein nächster Schritt mit Jesus? Und diesen Schritt haben sie sich deswegen überlegt, weil sie gesagt haben, wir wollen geistliches Leben haben, nicht nur ein geistliches Wort. Und das ist das, wofür Jesus Eifer hat, für geistliches Leben. Dass sein Haus ein Haus des Gebets ist. Ein Haus ist, wo geistliches Leben floriert. Das ist der Effekt, der entsteht, wo Menschen sich aufmachen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir lesen dann in Matthäus 21, Vers 14. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Eifer für Gottes Haus und für geistliches Leben führt dazu, dass Menschen, die Gott brauchen, ihn auch erleben. Denn darum geht's unterm Strich. Kehrwoche heißt nicht, dass wir sauber machen, damit es sauber ist. Es heißt, Raum zu schaffen, dass Menschen Gott begegnen. Dass Menschen in unserer Gemeinde Gott begegnen. Das ist der Existenzgrund für Gemeinde überhaupt. Das Haus Gottes ist der Ort, wo Menschen, die auf der Suche sind, ans Ziel kommen. Und das passiert nicht automatisch, sondern das passiert dort, wo wir uns als lebendige Steine aufbauen lassen zu einem geistlichen Haus, wie Petrus es beschreibt, wo wir Eifer haben für Gemeinde. Das passiert durch einzelne Personen, die ein transformiertes Leben leben. Denn das ist das, was Jesus tun möchte. Er möchte dein Leben transformieren. Er möchte dein Leben neu machen. Sein geistliches Leben, das, was er dir schenkt, das ist so viel mehr als alles andere, wovon wir träumen können, was wir tun könnten. Und deswegen, mein Ostern heißt meine Kehrwoche. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist, Eifer zu haben für das Haus Gottes, für Gemeinde, Eifer zu haben für geistliches Leben. Und Jesus ist der, der unser Leben transformieren möchte, weil er durch uns das Leben anderer transformieren möchte. Denn letzten Endes können wir in den Himmel nichts mitnehmen. Weder unser Geld, noch unser Haus, am Ende nicht mal unsere Familie im irdischen Sinn. Jesus sagt, ja, im Himmel gibt's nicht mehr Ehe und all diese Dinge. Aber was wir mitnehmen können, sind Menschen. Und deswegen möchte ich uns von Herzen ermutigen, in den nächsten Wochen, vielleicht in dieser letzten Woche vor Ostern, nochmal zu überlegen, wo wir diese schwäbische Tugend zu einer geistlichen Tugend machen können. Und wo wir mal Kehrwoche machen, Großreine machen und mal rauskehren, was sich so angesammelt hat an allen guten geistlichen Dingen. Die ganzen Lobpreis-CDs, die ich während dem Autofahren höre. Vielleicht einfach mal auf die Seite zu legen, damit die Hauptsache wieder die Hauptsache ist. Dass Jesus ins Zentrum kommt und wir erleben dürfen, dass er unser Leben transformiert. Und ich möchte einfach am Ende jetzt von der Predigt dich fragen, wo stehst du? Wann hast du das letzte Mal bei dir aufgeräumt und sauber gemacht? Vielleicht sitzt du hier und überlegst dir, ja, Mensch, dieses oder jenes. Und es fällt dir direkt ein, was es wert ist, es einfach mal auszukehren. Vielleicht mal Dienste neu zu überdenken, wozu tue ich das eigentlich? Mal zu überdenken, warum gehe ich eigentlich sonntags in den Gottesdienst oder dich auch zu fragen, warum mache ich es eigentlich nicht jeden Sonntag? Warum arbeite ich mit oder warum arbeite ich nicht mit? Was auch immer die Frage ist für dich, Eifer zu haben für sein Haus, Eifer zu haben für das Wort Gottes, was liest du? Mit was setzt du dich auseinander? Was nimmst du in dich auf? Und dass wir uns diese Frage stellen und dass wir sagen, hey, vielleicht ich bin hier und ich möchte da tatsächlich etwas ändern. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, wozu Jesus uns ein Vorbild gibt. Er hat den Tempel nicht gereinigt, weil er gesagt hat, der Tempel ist schmutzig, sondern um etwas zur Hauptsache machen, was in den Mittelpunkt gehört. Und dazu möchte ich uns alle von ganzem Herzen einladen, dass wir das tun, immer wieder neu, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Amen.